Macht und Millionen. Scoops.
Hallo und willkommen zur ersten Folge von unserem neuen Format Macht und Millionen Scoops. Ich bin wie immer Solveig Gode, ich bin leitende Redakteurin Podcast bei Business Insider und mir gegenüber sitzt wie immer Kajan Özgens, mein Podcastpartner und Chefredakteur bei Business Insider. Und wir sind jetzt zurück mit einem neuen Format, weil ihr euch ja immer wünscht, dass wir mehr und häufiger Folgen veröffentlichen.
Genau, und das heißt Macht und Millionen Scoops quasi ein Spin-off, wie man auf Neudeutsch sagen würde, zu Macht und Millionen.
Ja, und Kajan, vielleicht müssen wir einmal erklären, was denn eigentlich Scoops sind, für alle, die es nicht kennen.
Scoops, das ist natürlich die Königsdisziplin für jeden investigativen Reporter und Reporterin, dass du etwas rausbekommst durch eigene investigative Recherchen, was kein anderer hat und was im besten Fall auch von anderen Medien aufgegriffen wird, also ein journalistischer Coup.
Richtig. Und wir wollen damit unsere investigativen Recherchen, die wir ja bei Business Insider haben, zeigen. Wir haben ja ein ganz tolles Investigativteam, das hier im Hintergrund arbeitet. Das machen wir dann immer in der Woche, wo eine reguläre Macht- und Millionenfolge nicht erscheint.
Also der neue Rhythmus ist jede Woche mittwochs immer im Wechsel Macht- und Millionen Classic und Macht- und Millionen Scoop in diesem Podcast-Kanal. Die Scoops-Folgen sind übrigens deutlich kürzer, immer mit einem sehr aktuellen, exklusiven Fall am Puls der Zeit.
Der Unterschied zu Macht und Millionen Classic ist quasi, dass es nicht immer nur ein Wirtschaftskrimi sein muss, sondern dass es auch andere Skandale oder Verdachtsmomente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sein kann.
Und so einen Fall haben wir heute. Das ist der erste Fall. Der hat alles, was man für einen echten guten Thriller braucht. Es geht um eine Berateraffäre, möglicherweise um Verschwendung von Steuergeldern und Angst vor russischen Spionen. Alles ausgelöst mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.
Erinnert ihr euch noch an die ersten Tage des schrecklichen russischen Einmarsches in der Ukraine? Es ist Ende Februar 2022. Die ganze Welt ist in Schock, als Putin entscheidet, mit seinen Truppen die gesamte Ukraine anzugreifen. Es geht um nichts weniger als die Sicherheit Europas und damit auch unserer Gasversorgung.
Und da spielt ein Unternehmen eine ganz wichtige Rolle. Wir erzählen heute die Geschichte von Gazprom Germania, dem deutschen Ableger von dem russischen Gaskonzern Gazprom. Und das ist einer der größten Energiekonzerne der Welt.
Gazprom Germania wurde kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine in einer Nacht- und Nebelaktion vom deutschen Staat übernommen bzw. unter Treuhandverwaltung gestellt, um uns unabhängiger von Putin und seinem Gas zu machen. Denn ein Großteil der deutschen Gasversorgung, der hängt von Gazprom Germania, heute SEFE, ab. Und Recherchen von Business Insider, von unserer Kollegin Joanna Lehner zeigen, dass es bei diesem Vorgang, dieser Verstaatlichung, einen fragwürdigen Auftrag in zweistelliger Millionenhöhe an externe Berater von der Boston Consulting Group gab. Das ist deshalb so brisant, weil sich dabei für den neuen Chef von SEFE, Egbert Lege heißt er, ein mutmaßlicher Interessenskonflikt ergeben haben soll. Das ist für uns alle deshalb relevant, weil es dabei mutmaßlich um die Verschwendung von Steuergeld geht.
Hier ist ja die Zentrale von SEFE, also sozusagen das Headquarter von Ex-Gazprom Germania.
Das ist unsere Kollegin Joanna Lehner. Sie ist Reporterin bei Business Insider und sie hat die Story um die mutmaßliche Berateraffäre beim Gasversorger Gazprom Germania, um den es in dieser Folge gehen soll, aufgedeckt. Sie und ich haben uns die Zentrale von SEFE, wie das Unternehmen heute heißt, mal von außen angeschaut.
Und Egbert Lege ist hier in den Anfangstagen, als die Bundesnetzagentur die Treuhand übernommen hat, wohl auch auf die Straße zum Telefonieren gegangen, weil er Sorge hatte, dass die sensible Information, die er am Telefon teilt, nach Moskau durchgestochen werden.
Also er hatte Angst, abgehört zu werden.
Man kann sich generell gar nicht vorstellen, was da alles hinter den Kulissen, glaube ich, los war.
Und wenn ihr jetzt denkt, okay, krass, von dieser Firma Gazprom Germania habe ich eigentlich bisher noch nicht so viel gehört. Das geht nicht nur euch so, sondern auch vielen. Und deswegen erzählen wir jetzt erstmal was über diesen Ableger des russischen Gasriesen Gazprom und wie die eigentlich so einen großen Einfluss in Deutschland aufbauen konnten.
Also Gazprom, das ist wirklich einer der größten Energiekonzerne der Welt. Die haben das längste Pipeline Netz der Welt. Die haben die größten Gasreserven der Welt. Und wir wissen ja auch jetzt seit dem Ukraine-Krieg, wie wichtig die Energieversorgung ist und wie wichtig das Gas ist. So, und das ist ein Konzern im Endeffekt so ein bisschen wie ein Staat im Staate, der da entstanden ist in Russland. Weil natürlich Wladimir Putin relativ schnell gemerkt hat, wie wichtig Gazprom für ihn ist. Milliarden hat Gazprom in den letzten Jahrzehnten mit der Gasversorgung verdient. Und das macht natürlich sehr viel Macht auch aus. Und Putin hat sehr schnell verstanden, wie wichtig Gazprom für den russischen Staat ist und hat deswegen ja quasi ein staatliches Netz, muss man schon fast sagen, über diesen Konzern gesponnen und hat überall seine Handlanger eingesetzt und um den Einfluss auch auf Gazprom ausüben zu können, weil das ist ein Milliardenkonzern, der einen nicht unbeträchtlichen Teil des Staatshaushaltes von Russland dazu steuert.
So, und Gazprom hat dann auch eine Dependance in Deutschland geschaffen, und zwar kurz nach der Wende. Das hieß dann erst anders und wurde dann erst 2006 später in Gazprom Germania umbenannt. Das kommt daher, weil Russland erst ein Abkommen mit der DDR hatte, um eben die DDR mit russischem Gas zu versorgen. Und dann haben die sich eben nach der Wiedervereinigung gedacht, ach, das wäre doch auch praktisch, wenn wir quasi eine Vertriebsstelle im wiedervereinten Deutschland hätten. Und das haben sie dann aufgebaut. Und ja, du hast schon eben gesagt, das hängt eng mit eben Wladimir Putin zusammen. Und damals war das aber dann eigentlich erstmal ein relativ, ja, willkommener Partner als Gaslieferant für Deutschland.
Naja, du musst dir auch so vorstellen, wir haben natürlich auch diese Energieproblematik schon öfter gehabt. Die hat sich natürlich dann nach dem Abschalten der Atomkraftwerke, also dem Atomausstieg, verschärft. Und das russische Gas war halt schon immer relativ billig. So, jetzt hatte aber Gazprom von Anfang an, das muss man ehrlicherweise sagen, natürlich schon so ein Schmuddel-Image. Also der erste Chef von Gazprom Germania, damals hießen sie noch ZG, das war der frühere Energieminister der DDR. Das heißt, es gab eine enge Verbindung zwischen Moskau und quasi Ost-Berlin. Und dann war es halt auch so, Gazprom Germania sollte so eine Art Brückenkopf sein für Westeuropa, wo man dann halt von hier aus dann das Gas weitergeleitet hat und das verkauft hat. Und es waren dann halt auch sehr viel ehemalige Stasi-Leute zum Beispiel dabei. Der frühere Finanzchef, der frühere Personalchef, das waren ehemalige Stasi-Mitarbeiter.
Genau, diese Berichte über die Ex-Stasi-Mitarbeiter, die kamen so 2008 heraus und hat dann eben dafür gesorgt, dass ja dieses Unternehmen in Deutschland erstmal nicht so einen guten Ruf hatte.
Aber nach diesem Atomausstieg nach Fukushima 2011, den ich eben gerade schon kurz angerissen habe, war es natürlich so, dass Deutschland auf dieses billige Gas aus Russland angewiesen war. Und es war halt billig und es war natürlich für unsere ganze Industrieproduktion total wichtig. Und Gazprom Germania hat das dann auch nicht ungeschickt gemacht, indem sie dann natürlich sich anders positioniert haben. Indem sie zum Beispiel ganz groß eingestiegen sind bei dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Da waren sie dann Trikotsponsor und so hat sich Gazprom immer mehr in der deutschen Gesellschaft etabliert. Und dann haben sie auch noch den Altkanzler Gerhard Schröder als topbezahlten Lobbyisten angeheuert.
Kommen wir mal zu dem Einfluss auf die deutsche Gasversorgung. Da haben sie sich ja wirklich einen extremen Einfluss verschafft, unter anderem durch einen ganz berühmten Deal, so einen Asset Swap nennt man das. Und wir haben vorhin schon angekündigt, heute zu Gast in dieser Folge und in dieser Recherche wirklich maßgeblich war unsere Reporterin, Kollegin Joanna Lehner. Und die erklärt uns einmal, wie Gazprom da in diesen sogenannten Deal und einen Asset Swap rangekommen ist.
Man hat immer versucht, quasi Gazprom Germania auch vom Endkunden fernzuhalten, weil man eben auch diesen Einfluss begrenzen wollte. Man wollte nicht, dass Gazprom Germania so mächtig wird. Am Ende muss man sagen, haben sie es 2015 durch einen ganz gelungenen Asset Swap geschafft, eigentlich doch eine Verbindung zum Endkunden aufzubauen. Und zwar haben sie mit der BASF, ein Asset Swap ist ja quasi, man tauscht zwei Sachen, die ungefähr gleich viel wert sind. Und die BASF hat denen quasi Gasspeicher gegeben, unter anderem einen der größten Gasspeicher in Deutschland, also wirklich ein sehr relevante kritische Infrastruktur hier und die Firma Wingas. Wingas vertreibt Gas quasi auch an Stadtwerke, und eben hatte eben auch diese Gasspeicheraktivitäten. Und im Gegenzug hat die BASF sozusagen mit ihrer Firma Wintershall in Sibirien Beteiligungen bekommen, wo man das Gas mit fördern durfte. Und dadurch hat sich sozusagen Gazprom Germania hier eigentlich in Deutschland eingekauft und hat auch hunderte Stadtwerke von sich auch abhängig gemacht.
Also nochmal kurz zusammengefasst, BASF hat mit Gazprom getauscht, dafür, dass BASF nach Russland gehen darf, kriegt Gazprom eben diesen größten Gasspeicher, unter anderem da zum Beispiel in Rheden. Und damit hat sich jetzt Gazprom 20% der Gasversorgung in Deutschland gesichert.
Und sie wollten ja noch mehr. Sie wollten reinkommen in die Stadtwerke, weil es ging für Gazprom nicht nur darum, das Gas nach Deutschland zu liefern und es dann weiter zu verkaufen, sondern sie wollten dann auch an den Endkunden herankommen. Und das ging natürlich nur über die Stadtwerke. Und da muss man im Nachhinein sagen, hat dann die deutsche Regierung immer wieder einen Riegel vorgeschoben und auch die Energieversorger, sodass sie nicht direkt an den Endverbraucher herangekommen sind.
Genau, mittlerweile beliefern sie aber darüber mehr als 100 Stadtwerke und mehrere hundert Unternehmen. Also die Gasversorgung, insbesondere von Unternehmen und diesen Stadtwerken, ist eben ganz maßgeblich durch diese Gasspeicherbeteiligung bedroht gewesen letztendlich.
Und Gazprom ist ein gutes Beispiel dafür, was dann ja auch in diesem Ukraine-Krieg dann klar geworden ist, wie abhängig wir waren in Deutschland von dem russischen Gas, weil die haben uns halt beliefert und es war halt billig, aber das hat halt dafür gesorgt, dass wir halt keine Alternativen hatten und uns ein bisschen auch, muss man sagen, in die Hände von Gazprom begeben haben.
Jetzt hast du schon nochmal den russischen Einmarsch in der Ukraine angerissen. Wir kommen jetzt in diese Tage dieses schrecklichen Krieges, als es losgeht. Es ist der 24. Februar, als die russischen Truppen in der Ukraine einmarschieren. Und dann knapp einen Monat später schon, am 31. März 2022, droht Deutschlands Gasversorgung im Chaos zu versinken. Uns ist klar, okay, wir sind von diesem russischen Gas abhängig, was passiert. Und der russische Gaskonzern Gazprom kündigt an diesem Tag auf Telegram an, sich von seiner deutschen Tochter Gazprom Germania trennen zu wollen.
Ja, vor allen Dingen, das war damals eine dramatische Geschichte, weil natürlich Gazprom halt diese ganzen Stadtwerke beliefert hat. Und plötzlich sagt Gazprom, nein, wir trennen uns von unserer deutschen Tochter und wir setzen jemand anderes dafür ein, der plötzlich die Stimmrechte über dieses Milliarden-Imperium in Deutschland bekommt. Und das war eine sehr schräge Figur.
Ja, das war ein neuer CEO, ein Moskauer Ex-Hobby-DJ und Ex-Autohändler. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Dmitri Wladimirovich Sepliaev.
So, der war plötzlich der Herr über dieses Milliardenimperium. Das war natürlich totale Schikane. Und im Bundeswirtschaftsministerium, die ja zuständig sind für diesen ganzen Gasbereich, waren sie natürlich zu diesem Zeitpunkt total alarmiert. Und es wurde ja schon damit gerechnet, dass die Russen irgendwie das Gas abstellen, aber dass sie ihre Tochter quasi verkaufen an jemand völlig Unbekanntes und dass sie quasi vorhaben, diese Firma in die Pleite gehen zu lassen, das hatte natürlich plötzlich eine ganz andere Dimension, auf die die Bundesregierung reagieren musste.
Ja, also sie haben dann diese Stimmrechte an diese Firma JSC Palmery, die auch erst im März 2022 gegründet wurde. Also alles deutete darauf hin, dass dies eine Strohfirma und eben dieser Ex-Hobby-DJ ein Strohmann ist. Und das Ziel mit Gazprom Germania von dieser neuen Firma, die das übernimmt, ist jetzt, Gazprom Germania zu liquidieren, also quasi in die Pleite zu schicken. Und das ist jetzt dem deutschen Bundeswirtschaftsministerium bewusst und die machen sich extrem Sorgen, weil dann würde eine Versorgungsknappheit für Deutschland drohen.
Es war der Beginn einer dramatischen Gaskrise und dann hat unser Bundeswirtschaftsminister Habeck darauf reagiert.
In einer Nacht-und-Nebel-Aktion kündigt die Bundesregierung jetzt an, Gazprom Germania am 4. April unter staatliche Aufsicht, also unter eine treuhänderische Verwaltung zu stellen.
Mit der Anordnung setzt mein Ministerium gemäß § 6 Außenwirtschaftsgesetz die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin für Gazprom Germania Gruppe ein. Die Anordnung der Treuhandverwaltung dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und der Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Der Schritt ist zwingend notwendig. Die Versorgungssicherheit ist aktuell gewährleistet.
So, also alle diese Stimmanteile von diesem Unternehmen Palmery, die gehen jetzt bis Ende September 2022 an die Bundesnetzagentur über und alle Vermögensanteile unterliegen der Kontrolle von der Bundesnetzagentur. Als Grund gibt Habeck in dieser Pressemitteilung an, dass damit das Gazprom-Germania-Unternehmen gegen die Meldepflicht der Außenwirtschaftsverordnung verstoßen hätte. Er hat das auch nochmal in dieser Pressekonferenz erklärt.
Hintergrund der Entscheidung sind unter anderem unklare Rechtsverhältnisse sowie ein Verstoß gegen die Meldepflichten im Rahmen der Außenwirtschaftsverordnung. Da die Gazprom Germania GmbH kritische Infrastruktur betreibt, muss jeder Erwerb durch einen Nicht-EU-Investor vom Wirtschaftsministerium genehmigt werden. Aber unklar ist, wer wirtschaftlich und rechtlich hinter den beiden genannten Unternehmen steht. Zudem hat der Erwerber die Liquidierung der Gazprom Germania angeordnet, was, solange der Erwerb nicht genehmigt ist, nicht rechtmäßig ist.
Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit Gazprom Germania? 4 Tage später, nach dieser Pressekonferenz, wird ein neuer Generalbevollmächtigter dort eingesetzt. Und das ist ein gewisser Egbert Lege. Von dem hat man vorher eigentlich noch nicht wirklich was gehört. Ich kannte den vorher nicht. Was ist das für ein Typ? Das ist ein freier, ehemaliger Unternehmensberater. Unter anderem hat er eben frei für die Boston Consulting Group gearbeitet und war aber auch schon mal Ex-Vorstand der Energiebörse EEX. Also ein wirklicher Energieexperte, kann man schon sagen.
Und der damalige und jetzige Staatssekretär Udo Philipp im Bundeswirtschaftsministerium, der hat dann auch erklärt, wie er auf Herrn Lege aufmerksam geworden ist.
Wir haben das Unternehmen letztlich in einer Nacht- und Nebelaktion übernehmen müssen. Der russische Geschäftsführer war sehr eng mit der russischen Regierung verbandelt. Wir mussten von einer Sekunde auf die andere eine Person haben, die in der Lage war, dieses Geschäft zu verstehen und die in der Lage war, auch sofort anzufangen. Und das heißt, da habe ich mich dann eben umgehört, sowohl bei Menschen aus der Industrie, die ich gut kenne, bei anderen Experten, die ich gut kenne, ob sie irgendjemanden kennen. Und dann gab es dort eine Liste von Menschen und tatsächlich war eine Person dabei, die von mehreren gleichzeitig empfohlen wurde. Und das ist eben Herr Lege. Und Herr Lege ist sehr kompetent. Jedenfalls, ich kannte ihn vorher nicht.
So, also der Lege ist jetzt plötzlich der Chef dieser russischen Firma. Das ist ja auch alles ganz schräg. Und ich fand das auch interessant. Er hat dem Spiegel dann ein Interview gegeben. Und das zeigt auch, was das für eine Hauruck-Aktion war. Weil er hätte dann am 7. April den Anruf bekommen. Und er war gerade auf dem Weg mit seiner Frau in den Toskana-Urlaub. Und dann haben sie ihm gesagt, nein, du musst jetzt der Chef von SEFE werden. So heißt nämlich die neue Firma. Security Energy of Europe. Und der Lege hat dann in diesem Interview gesagt, okay, so ein Anruf, den kriegst du nur einmal im Leben. Das ging um nationales Interesse und natürlich hat er diesen Job gemacht.
Einen Tag später, am 8. April, hat er schon angefangen und muss sich da jetzt erstmal in diesem russischen Firmengeflecht einen Überblick verschaffen. Und die Bundesnetzagentur hat hinterher gesagt, dass es da irgendwie eine Ansammlung von kleinen Fürstentümern vorgefunden hatte, die irgendwie da aufgebaut wurden. Es gab insgesamt 49 Tochtergesellschaften und es war wirklich ein ganz verwirrendes Organigramm. Wir laden euch dazu auch nochmal eine Grafik auf Instagram hoch, damit ihr da auch noch einen kleinen Überblick bekommt. Und das musste jetzt erstmal Egbert Lege alles irgendwie erstmal durchblicken und da brauchte er ja auch Hilfe dabei.
So, und nur wenige Tage, nachdem Egbert Lege der neue Chef von SEFE geworden ist, also der früheren Gazprom-Tochter, gibt es plötzlich, und das kommt erst später raus, durch die Recherchen von Joanna, gibt es plötzlich einen sehr lukrativen Auftrag an seine ehemalige Firma, nämlich an Boston Consulting Group, und da erzählt uns Joanna auch was dazu.
Mir war SEFE vorher gar nicht als Firma so präsent. Ich hatte Gazprom Germania ab und zu gehört und dann habe ich plötzlich den Hinweis bekommen, guck dir doch mal an, SEFE hat einen großen Auftrag an die Boston Consulting Group vergeben und zwar ohne Ausschreibung. Und guck dir doch dann auch noch mal an die Vergangenheit von Egbert Lege, denn der war ja bis zu seinem neuen Posten BCG-Berater. Und was herauskam, war dann erstmal, das scheint ein Auftrag in Millionenhöhe zu sein, den die da bekommen haben. Und zwar, um das gesamte Unternehmen neu zu restrukturieren. Im Grunde hat man es hier eigentlich mit einem Interessenskonflikt zu tun, weil Egbert Legel seinen alten Arbeitgeber beauftragt hat. Und dann sind wir an Sefe herangetreten, haben denen eine E-Mail geschrieben und haben gefragt, wie viele Verträge wurden eigentlich an BCG vergeben? In der Vergangenheit, wie viele sind noch geplant? Trifft es zu, dass es sozusagen einen Auftrag in Millionenhöhe gibt? Und das Interessante war, Sefe hat uns dann geantwortet, wir können das weder dementieren, noch können wir das bestätigen, weil es Geschäftsgeheimnisse berührt. Und dann haben wir gedacht, okay, wir kommen an der Front erstmal nicht weiter und haben dem BMWK, also dem Bundeswirtschaftsministerium, geschrieben. Die hatten dann ab November quasi das ganze Unternehmen übernommen nach der Bundesnetzagentur. Und dann wurde es auch verstaatlicht. Und dann war das Interessante, dass Sefe sich doch plötzlich durch die BMWK-Anfrage geöffnet hat und gesagt hat, okay, wir geben doch ein bisschen was zu den Vertragsdetails heraus zu BCG. Und da stand dann drin, es gab keine Ausschreibung und der Vertrag ist 6 Tage, nachdem Egbert Legel an die Spitze des Unternehmens kam, vergeben worden. Das heißt, eigentlich nicht mal eine Woche, nachdem Lege angetreten ist, hat er seinem alten Arbeitgeber einen Millionenauftrag besorgt.
So, also Lege hat seinen Ex-Arbeitgeber für diese Umstrukturierung von seinem neuen Arbeitgeber beauftragt. Da hätten wir jetzt erstmal irgendwie alle gedacht, ist da nicht irgendwie ein Interessenskonflikt da? Weil das klingt ja jetzt erstmal so. Das hat Joanna natürlich auch das Bundeswirtschaftsministerium gefragt, also das unter Habeck. Und die haben da geantwortet, ja, das war so eine dramatische Krisensituation in diesen Tagen. Wir brauchten ganz schnell eine Lösung. Wir hätten das intern bei Sefe gar nicht hingekriegt. Und deswegen gelten eben diese regulären Ausschreibungsregeln, die normalerweise bei solchen Aufträgen gelten, nicht. Es war eine Ausnahmesituation. Wir mussten schnell handeln. Habeck hat dazu im Wirtschaftsausschuss auch noch mal Folgendes gesagt.
Ein Konflikt, das Boston Consulting Group das Ministerium beraten hat, kann ich jetzt nicht erkennen. Wo soll der herkommen? Udo Philipp ist nicht Mitglied der Boston Consulting Group. Herr Legel ist Geschäftsführer von Sefe.
Und war Boston Consulting Group davor?
Und wo ist der Compliance-Konflikt? Wenn Sie unterstellen, dass Leute, die irgendwo gearbeitet haben, weitere Aufträge quasi unmöglich machen, wo soll das hinführen? Also was ist die Unterstellung da drin? Ich verstehe es an dieser Stelle wirklich nicht. Ich kann jedenfalls keinen Konflikt dort erkennen.
So, jetzt kann man ja sagen, okay, das war eine dramatische Situation, da musste man relativ schnell handeln. Aber was natürlich dann rausgekommen sind, ist die Dimension dieses Vertrages, der mit BCG, also dem früheren Arbeitgeber von Lege, abgewickelt worden ist.
Wir wollten natürlich wissen, wie viele Millionen sind da überhaupt geflossen, zu welchen Bedingungen. Und was wir herausfinden konnten, ist, dass das Ganze nach einem Zeit- und Materialvertrag gelaufen ist. Das heißt, es gab kein Limit fürs Auftragsvolumen und es gab kein sozusagen Limit für das Budget. Das heißt, man hat quasi immer das Geld je nach Zeit, je nach verbrauchter Zeit und nach verbrauchtem Material, also wahrscheinlich den Beratern, abgerufen und dann wieder verlängert. Und so hatte das einfach kein Ende, weil es immer wieder aufs Neue verlängert wurde und immer wieder neues Geld abgerufen worden ist. Also 2022 rund 40 Millionen. Wenn man sich mal ausrechnet, also Vertragsschluss war im April und bis Dezember, das sind ungefähr 37 Wochen. Dann hat BCG pro Woche ungefähr, rein rechnerisch, 1 Million Euro bekommen. Der Spiegel hat auch eine Recherche dann gemacht, 2023 bis zum Juni soll Sefe deutlich mehr als 60 Millionen Euro an BCG bezahlt haben.
Also das Besondere daran ist ja eigentlich, hat Joanna auch erzählt, dass diese Bedingungen der Verträge ja im Prinzip so eine Art, ja, Goldstandard dieser Verträge war. Das hat sie nämlich dann auch rausgefunden, weil sie auch andere Unternehmensberater angerufen hat und die mal gefragt hat, wie die das denn bewerten würden. So, also Jetzt ist natürlich die Frage, für wie lange gilt jetzt so ein Vertrag, der da ohne Ausschreibung erstmal vergeben wurde. Und das Interessante ist, dass Joanna herausgefunden hat, dass Derk bis heute, also jetzt über ein Jahr lang nach dieser Krisensituation, immer noch läuft. Also man hätte ja sagen können, okay, in dieser Ausnahmesituation machen wir das, aber warum läuft er jetzt immer noch?
Das ist die spannende Frage und da gibt es auch ehrlicherweise keine richtige Antwort von den zuständigen Stellen dazu, weil das Besondere an diesem Vertrag ist ja, dass es ohne Limit ist. Also das ist nach oben offen. Das wünscht sich natürlich jeder Berater, ob sie jetzt McKinsey oder wie heißen. Das ist natürlich das Tollste überhaupt. Und in diese Situation ist BCG gekommen. Und heutzutage, also mehr als ein Jahr nach dem Beginn des Auftrages, ist es auch nicht mehr richtig plausibel.
Und du hast gerade nochmal McKinsey angesprochen. Das ist ja auch ein wichtiger Fakt. Wir denken an die Berateraffäre bei der Bundeswehr. Das ist ja überhaupt auch ein Grund, warum man mittlerweile so kritisch auf diese externen Berater in Ministerien guckt, wenn die da reingeholt werden. Weil wir haben die eine Folge gemacht über die Berateraffäre bei der Bundeswehr. Da wurden wirklich Aufträge in Millionenhöhe vergeben, ohne dass da wirklich kontrolliert wurde, ob das überhaupt nötig war. Und in diesem Licht muss man dann natürlich ein bisschen kritisch hingucken.
Der Punkt ist halt, du musst in so einer Situation bei einer Firma, die sowieso in so einem sehr schiefen Licht steht, musst du halt besonders transparent sein. Und diese Beratergeschichte, die ist ja auch nicht von dem Bundeswirtschaftsministerium selber publik gemacht worden, also so und so viel haben wir dafür ausgegeben, sondern die sind ja rausgekommen durch die Recherchen von Joanna.
Man muss das Ganze jetzt auch nochmal in einem kritischen Licht sehen, weil dieses neu gegründete Unternehmen Sefe zum Start ja jetzt auch extrem hohe staatliche Hilfen bekommen hat. Ne? Unter anderem ein hohes KfW-Darlehen in Höhe von 9,8 Milliarden Euro, aber insgesamt letztendlich Finanzspritzen von rund 14 Milliarden Euro. Also im Prinzip übersetzt kann man sagen, da wurden halt Steuergelder ausgegeben, um dafür dann sehr teure externe Berater zu bezahlen.
Also es war schon klar, dass sehr viel Geld ausgegeben werden musste, weil das russische Gas, das billige russische Gas ist ja weggefallen. Das heißt, Sefe musste am Markt deutlich teureres Gas einkaufen, um die Versorgungssicherheit herzustellen. Aber in diesem Riesentopf waren natürlich jetzt auch sehr viele Millionen für Berater da.
Interessant ist, dass der Aufsichtsrat, der ja in diesem Jahr im März zustande gekommen ist, sich diese Beraterverträge direkt kritisch angesehen hat. Und wer saß auch im Aufsichtsrat? Das BMWK mit einer Position. Das heißt, inoffiziell hat man scheinbar dieses Problem dieser hohen Beraterverträge, also in Millionenhöhe, erkannt und hat nämlich entschieden, dass das Beraterbudget für das zweite Halbjahr jetzt von 2023 um die Hälfte gekürzt wird. Was natürlich beträchtlich ist, wenn man sich anguckt, wie viele Millionen da jetzt schon im letzten Jahr geflossen sind. Schon irgendwie quasi so ein Eingeständnis, dass diese Bezahlung viel zu weit oben angesetzt war.
Also ich finde es ja positiv, dass Sie da auch schon mal so ein bisschen Sensibilität für dieses Thema haben. Ich würde mir natürlich deutlich mehr Transparenz auch von Seiten der Bundesregierung dort wünschen, weil es ist ja klar, dieses Unternehmen muss wirklich total umgekrempelt werden. Also wir haben ja schon eben gesprochen darüber, das russische Gas ist weggefallen, du musst dir jetzt Flüssiggas zum Beispiel, LNG besorgen, das ist natürlich alles teurer, das Unternehmen muss umstrukturiert werden, du brauchst natürlich da auf Beratung, das kann man ja auch alles nachvollziehen. Und du musst natürlich auch dieses Unternehmen, das so unglaublich russisch geprägt ist, was ja quasi an den Kreml angedockt war, das musst du natürlich auch sauber machen.
Das versuchen sie jetzt tatsächlich auch, wie Joanna auch rausgefunden hat. Also sie hat mal angefragt, wie viele Mitarbeiter denn da jetzt eigentlich noch russisch sind. Die kryptische Antwort war 15%. Von wie vielen aber, das haben sie nicht gesagt. Und in Berlin sind es wohl, wie man gelesen hat, 250 Mitarbeiter mit russischer Staatsangehörigkeit. Jedenfalls versucht jetzt das Unternehmen, künftige Führungskräfte Ja, zu verhindern, zu tüffen, das ist ein interessanter Begriff. Ja, also sicherzustellen, dass die keine russischen Verbindungen haben. Und das machen sie jetzt durch Fragebögen. Und Joanna hat herausgefunden, dass es eben diese Fragebögen gibt, die sie an zukünftige Führungskräfte verteilen. Und was da drin steht, davon hat sie uns auch nochmal erzählt.
Allein auf dem Deckblatt fängt es eigentlich schon an, weil man soll erstmal ein Foto von sich sozusagen mit in den Fragebogen integrieren und soll auch drunter schreiben, aus welchem Jahr das Foto ist. Es soll eine aktuelle Aufnahme sein. Dann gibt es so verschiedene Fragenkomplexe. Man muss zum Beispiel alle persönlichen Daten erstmal angeben. Dann gibt es aber auch zum Beispiel die Daten zum Ehepartner oder zu sonstigen Leuten, die noch im Haushalt leben, die über 18 sind. Also man muss wirklich sein Privatleben offenlegen. Das ist an sich erstmal nichts Ungewöhnliches, weil wir haben es hier mit kritischer Infrastruktur zu tun und da muss man immer auch daran denken, dass es Spionage geben könnte und die muss man abwehren. Dann gibt es aber einen Riesenkomplex auch zu den russischen Verbindungen. Und da lese ich mal vor, da gibt es wirklich ein paar Fragen, die ganz gezielt auf Gazprom abzielen. Bekommen Sie oder Ihre Ehegattin, Lebenspartnerin, Lebensgefährtin oder Ihr Ehegatte, Lebenspartnerin, Lebensgefährte Zahlungen, Gehälter von Gazprom oder damit verbundenen Unternehmen? Dann soll man auch zum Beispiel offenlegen, zu welcher Zeit man sich in Russland aufgehalten hat, wie lange jeweils, ob man da Wohnorte hat, ob sich auch die Lebensgefährtin da zum Beispiel mal aufgehalten hat, wo die beruflichen Stationen von einem waren, ob es Hinweise auf Anwerbungsversuche von ausländischen Geheimdiensten gab. Das heißt, man wollte ganz sicher gehen, dass Leute, die jetzt in die Spitze dieses Unternehmens kommen und die mit diesen sensiblen Energiefragen zu tun haben, auf keinen Fall mit Russland verbunden sind oder mit dem Ex-Mutterkonzern Gazprom.
Also das Unternehmen muss sich quasi neu erfinden. Diese ganz dramatische Gaskrise ist vorbei. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie stellen die sich auf? Und es ist natürlich so, mittlerweile ist das Unternehmen verstaatlicht. Wie lange bleibt es verstaatlicht? Weil das, was jetzt alles rausfließt an Beraterkosten, das sind natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, unsere Steuergelder, die da rausgehen.
Und ja, klar, ich glaube, wir können uns einigen, dass die Eile damals in dieser Notsituation geboten war und dass es gut ist, dass die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur da schnell gehandelt haben. Aber irgendwie so ein kleines Geschmäckle bei dieser Auftragsvergabe bleibt ja irgendwie auch noch. Der Auftrag soll ja jetzt neu ausgeschrieben werden. Da bin ich mal gespannt, wer den dann künftig bekommt, ob das wieder BCG wird, ob sie dann ja wirklich die Ausschreibung gewinnen, weil sie die Besten sind und vielleicht wirklich das meiste Know-how haben oder ob es dann vielleicht auch eine andere Beratungsfirma wird.
Also es war auf jeden Fall bei der Recherche ein total spannender Einblick in ein Unternehmen rund um diesen ganzen Ukraine-Russland-Konflikt, den wir bisher bei unseren Macht- und Millionen-Folgen so nicht hatten.
Vielen Dank, dass ihr mit uns diese erste Folge von Macht und Millionen Scoops verbracht habt. Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr diese Folge findet, wie immer unter machtundmillionen@businessinsider.com oder per Instagram. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns zur nächsten Folge wieder.
Tschüss.
Macht und Millionen Scoops. Eine Produktion von Business Insider.